die Maria hatte die Krankheit ALS. Diese Lähmung, die kam von unten nach oben, stieg die Krankheit.
Karin Klaassen ist Hospizhelferin. Sie begleitet Menschen, die aufs Sterben zugehen. Als Ehrenamtliche hat sie dafür eine eigene Ausbildung gemacht, Sterbende begleiten lernen. Um sich vorzubereiten auf das Zuhören, Mitgehen, Aushalten, Bleiben. Sie erzählt mir von dieser einen Begleitung, Maria.
Das war wirklich erschütternd, muss ich sagen, im Laufe der Zeit, wo eben ihre Möglichkeiten immer geringer wurden, sich zu bewegen. Es war nachher so, sie konnte ihre Tränen nicht mehr abwischen, wenn wir uns unterhielten und die Tränen kullerten. Sie hat mir also auch sehr viel anvertraut und sehr viel erzählt und sie konnte nicht mehr selbstständig trinken. Ich musste dann ihren Strohhalm festhalten. Es war wirklich schlimm.
Karin Klaassen hat erlebt, was es bedeutet, einen schwer kranken Menschen zu begleiten. Über 7 Monate besucht sie Maria, die an amyotropher Lateralsklerose erkrankt ist. ALS führt zu Muskelschwäche und Muskelschwund. Eine Krankheit, an der sie sterben wird.
Ja, in einem Gespräch habe ich denn davon erfahren, dass die Familie, also ihr Mann, ihre Mutter, sie selber schon Kontakt in der Schweiz aufgenommen haben. Dann fiel eben Dignitas in der Schweiz und auch, dass das da für sie schon alles geregelt war. Sie hatte alles bezahlt, sie brauchte eigentlich nur hinfahren.
Dignitas ist eine Sterbehilfeorganisation in der Schweiz. Maria hatte vorgesorgt für den Fall, dass sie die letzte Wegstrecke ihres Lebens nicht mehr gehen will. Eine Art Notausgang. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr hat das Bundesverfassungsgericht in Deutschland das Verbot von Sterbehilfevereinen aufgehoben und geurteilt, dass auch hierzulande der assistierte Suizid, also die Beihilfe zur Selbsttötung, ermöglicht werden soll. Das Gericht hat klargestellt, Freiheit und Selbstbestimmung gelten auch am Lebensende. In diesen Wochen bricht die Diskussion wieder auf, die ersten Gesetzentwürfe liegen vor. Also, darf man beim Sterben helfen? Und wie geschieht das eigentlich bis jetzt? Was ist möglich, was ist erlaubt? Was brauchen Menschen, die schwerst krank sind und bewusst aufs Sterben zugehen? Darüber spreche ich mit Hans-Georg Troschke. Er war bis vor kurzem ärztlicher Leiter der Palliativstation im städtischen Krankenhaus in Heinsberg. Er weiß gut, was Menschen am Lebensende hilft. Aber bei der Sterbehilfe gibt es für ihn eine Grenze. Und ich spreche mit Pfarrer Ulrich Lilje. Er ist Präsident der Diakonie in Deutschland und möchte die Fragen rund um die Sterbehilfe neu diskutieren. Ganz offen und ohne Tabus. Darf man beim Sterben helfen? Und was brauchen Menschen, die bewusst aufs Sterben zugehen? Pfarrer Ulrich Lilje, der Präsident der Diakonie in Deutschland, hat das erste stationäre Hospiz in Düsseldorf mitgegründet. Über viele Jahre hat er dort Menschen als Seelsorger begleitet.
Ich glaube, Menschen brauchen ein Umfeld, auf das sie sich im Wortsinne verlassen können, weil sie einfach wissen, die, die mich jetzt begleiten, haben meine Bedürfnisse, meine Wünsche, meine Selbstbestimmung sehr gut im Blick. Dann war immer ganz wichtig, mit den Menschen ja sehr offen zu reden, aber auch deutlich zu machen, dass wir sozusagen mit ihnen gern das Geländer schmieden, das ihnen hilft, diesen Weg für sich zu gehen. Das waren auch Verabredungen, dass wir gesagt haben, wir können dir weitestgehend versprechen, dass du keine Schmerzen leiden musst. Und es gibt keine Norm. Also du gestaltest das so, wie es für dich richtig ist. Und wir gehen einfach mit.
Hans-Georg Troschke, Palliativarzt in Heinsberg, hat es ganz ähnlich erlebt. 8 Jahre lang war er Leiter einer Palliativstation. Für ihn ist noch etwas anderes wichtig.
Zum einen von Seiten des Patienten, des Kranken, die Akzeptanz, dass etwas eingetreten ist, was nicht mehr aufzuhalten ist und was unumkehrbar ist. Und von Seiten des Personals, des Teams, das einen Patienten auf einer Palliativstation behandelt, zu akzeptieren, dass man sterben lassen können muss.
Doch auch die beste palliative Versorgung kommt manchmal an Grenzen. Selten, zum Glück, aber es kommt vor.
Das kommt ab und zu, dass die Frage, kannst du mir nicht irgendwas spritzen, und dann ist das vorbei.
So hat es Hans-Georg Troschke erlebt. Aber
wenn das jemand so äußert, habe ich das immer für eine Art Hilferuf gehalten, als Ausdruck der Angst und ja letztlich der Unkenntnis der Möglichkeiten. Natürlich, es gibt Erkrankungen und Verläufe, die sind ganz schrecklich. Aber ich kann mich an keinen Patienten erinnern, wo wir nach einer vernünftigen palliativmedizinischen Behandlung und Aufklärung und Darstellung der Optionen, also insbesondere dann der palliativen Sedierung, einen Patienten gehabt haben, der das nochmal ernsthaft nachgefragt hat.
Die palliative Sedierung als letzter Ausweg, das ist so eine Möglichkeit. Dann gibt es ein Betäubungsmittel, das den Patienten schlafen lässt. Keine Unruhe mehr, keine Angst, kein Leiden. Nur noch ein tiefer Schlaf. Das war schon immer möglich, schon vor dem Urteil zur Sterbehilfe. Auch Ulrich Lilje kann sich an solche Fälle erinnern.
Ich habe 2-3 Mal erlebt, wie Menschen sozusagen an ihrem eigenen Blut ersticken. Das ist wirklich furchtbar. Das wollen sie nicht erleben. Das wollen sie auch keinem zumuten. Dann haben wir immer gesagt, wenn das kommt, sozusagen da liegt die Kanüle daneben, dann werden wir dich sehr schnell davon abschirmen. Die Option zu haben, war sozusagen auch ein Teil des Geländers. Und ich glaube, dass ganz viele Leute sagen, wenn ich das als letzte Option habe, wenn es für mich sozusagen absolut würdelos wird oder überhaupt nicht mehr gestaltbar ist, dann habe ich diese Last-Exit-Chance, sich auf sehr viel mehr einlassen können, als sie vorher gedacht haben.
Eine letzte Option haben, eine Art Notausgang. Gilt das auch für die Sterbehilfe, zumindest für den assistierten Suizid? Wie gesagt, vor genau einem Jahr hat das Bundesverfassungsgericht diesen Weg wieder eröffnet. Wie damit umgehen, zumal in kirchlichen Häusern? Werden Menschen hier begleitet bis zuletzt und in jedem Fall? Ulrich Lilje, der Diakoniepräsident, hat vor kurzem diese Debatte eröffnet, in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Zusammen mit anderen schreibt er:
Angesichts der Tatsache, dass das Bundesverfassungsgericht die Selbstbestimmung am Lebensende nachdrücklich betont hat, erscheint es möglich, auch die abgesicherten Möglichkeiten eines assistierten Suizids in den eigenen Häusern anzubieten oder zumindest zuzulassen und zu begleiten.
Den assistierten Suizid anbieten oder zumindest zulassen und begleiten, für viele ist das ein Tabu. Ulrich Lilje betont:
Nach evangelischem Verständnis ist Leben eine Gabe, ein Geschenk, das unverfügbar ist. Das ist ja sozusagen das Credo. Das Christentum ist eine Religion des Lebens, nicht des Todes. Davon bin ich sehr überzeugt. Aber es gibt dann diese schwierigen einzelnen Situationen. Und dann ist die Frage, wie wollen wir die beantworten?
Und da hat sich mit dem Karlsruher Urteil etwas verändert. Das Gericht hat formuliert:
Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen. Die Freiheit, sich das Leben zu nehmen, umfasst auch die Freiheit, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und Hilfe, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen.
Wir haben ein klares Urteil und damit haben wir jetzt die Realität, dass Menschen auch in unseren Einrichtungen vielleicht mit so einem Wunsch auf uns zukommen.
Wie gesagt, der Diakoniepräsident hat selbst lange als Seelsorger im Hospiz gearbeitet. Dabei hat er gelernt,
dass Sterben eine höchst individuelle Angelegenheit ist. Und was für den einen Menschen sehr gut gestaltbar ist, ist für jemanden anders mit einer anderen Lebensgeschichte, mit einer anderen psychischen Konstitution schon nicht im Ansatz gestaltbar oder denkbar.
Die Diskussion um den ärztlich assistierten Suizid ist in vollem Gange und Ulrich Lilje will sie offen führen. Für Hans-Georg Troschke, den Palliativarzt, ist hier eine ganz persönliche Grenze erreicht.
Jemandem beim Sterben in seiner Krankheit begleiten und sein Sterben zuzulassen, ist eine andere Qualität als jemandem beim Sterben zu helfen, indem ich ihm ein Mittel gebe, von dem er sein Leben innerhalb eines ganz kurzen Zeitraums beenden kann. Das ist nicht meine Intention gewesen, ärztlich tätig zu sein.
Zusammen mit anderen plädiert Ulrich Lilje dafür, dass Menschen auch in Einrichtungen der Diakonie immer einen sicheren Ort finden, an dem sie gut begleitet werden, bis zuletzt und in jedem Fall. In der FAZ schreibt er:
Sichere Orte wären in dieser Perspektive kirchliche Einrichtungen nicht deswegen, weil sie bestmögliche Palliativversorgung gewährleisten und Sterben zulassen, sich aber dem Suizid verweigern, sondern weil sie einem Sterbewilligen unter kontrollierten und verantworteten Rahmenbedingungen in einem aus dem christlichen Glauben entspringenden Respekt vor der Selbstbestimmung Beratung, Unterstützung und Begleitung anbieten.
Wir sind immer Anwälte des Lebens. Dafür stehen wir im genetischen Code der ganzen Diakonie und der Kirche. Aber wir haben auch Respekt davor, dass dann einem Mensch die Kraft, den Mut sozusagen komplett verlässt und sagt, ich kann mir die letzten 3 Monate, die sowieso zum Tod führen und die nur noch schwierig werden und ich eigentlich keinen Menschen habe und wirklich am Ende meiner Kraft bin, schlicht nicht mehr vorstellen.
Der Diakoniepräsident erinnert hier an Karl Barth, einen der großen evangelischen Theologen des 20. Jahrhunderts.
Karl Barth hat gesagt, wir sollten vorsichtig sein, jede Selbsttötung als Selbstmord anzusehen. Der hat gesagt, es kann sogar so sein, dass ein Mensch im Gespräch, im Gebet mit seinem Schöpfer einvernehmlich sein Leben zurückgibt in so einer Situation.
Es ist schon eine Weile her, da hatte sich Maria, die Patientin mit ALS, für ihren letzten Weg einen ganz bestimmten Ort gesichert. Bei einer Sterbehilfeorganisation in der Schweiz war alles vorbereitet. Karin Klaassen, die Hospizhelferin, erinnert sich noch genau.
Ich meine, wenn sie das so gemacht hätte, man hätte es ja akzeptieren müssen. Den ich begleite, der zählt und auch seine Aussagen, sein Leben, das zählt. Ich bin nur die Begleitung. Das, was ich möchte, interessiert da in dem Moment niemanden. Wichtig ist, was derjenige möchte, der da begleitet wird.
Bei Maria kam es am Ende doch anders.
Ich hatte das Gefühl, dass sie sich nicht entscheiden konnte. Also sie war hin und her gerissen. Also kriege ich jetzt auch wieder die Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Sie war nicht in der Lage zu sagen, ja, ich fahre dahin.
Und dann kam dieser eine Tag im August.
Ich weiß nicht, welcher Tag es genau war. Da war eine Wallfahrt. Dann habe ich zu Maria gesagt, also morgen gehe ich auf Wallfahrt mit dem Fahrrad und mache dann an dem Wallfahrtsort ein Kerzchen für dich an und werde für dich beten. Und sie hat gesagt, ja, nehme ich doch Huckepack mit auf dein Fahrrad. Ich sage, das mache ich, ich nehme dich mit und ich bete für dich. Und an dem Tag, wo ich mit dem Rad auf Wallfahrt war, ist Maria gestorben. Ja, genau das. Es hat so sollen sein. Ja, sie war ja dann auch erlöst.
So wünsche ich mir das, dass Menschen gut begleitet sterben können. Dass wir in Deutschland die beste palliative Versorgung anbieten, die nur möglich ist. Schmerztherapie und Pflege, Seelsorge und Beratung, Klangtherapie und gutes Essen und noch viel mehr. Maria ist ihren Weg gegangen, andere möchten vielleicht einen anderen Weg gehen. Auch das wünsche ich mir, dass Menschen selbst bestimmen können, wie sie sterben möchten. Niemand soll sich am Ende alleingelassen fühlen. Auch in kirchlichen Häusern sollen Menschen erfahren, hier werde ich gut begleitet, bis zuletzt und in jedem Fall. Einen guten Sonntag wünscht Ihnen Titus Reinmuth, Rundfunkpfarrer aus Wassenberg.